Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen wieder zum E-Sports hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. World Electronic Sports Games, so quasi die Weltmeisterschaft der Computerspieler, wenn man es mal ganz trivial ausdrücken will. Die fand ja statt in Haikou, Hainan in China und sie ging am Wochenende zu Ende. Und wir blicken mal zurück auf dieses Event der Superlative. Das ging ja auch um eine Millionenbörse da für den Sieger. Also richtig viel zu gewinnen, richtig viel auf dem Spiel und richtig toller E-Sports, der dort geliefert wurde. Aber unser Experte Philipp Langheinrich, der kann uns das viel besser erzählen. Hallo Philipp.
Na, moin moin.
Philipp, was hat sich zugetragen? Wir haben in der letzten Woche mal kurz einen Zwischenstand vermeldet. Was ist an den letzten Tagen noch passiert? Vor allem die Frage, wer hat denn am Ende den Jackpot abgeräumt?
Ja, also wir hatten ja darüber geredet, als die zweite Gruppenphase gerade am Laufen war, unter anderem auch mit dem deutschen Team von Berlin International Gaming, von Big Int, wie sie genannt werden. Da hatte ich noch so gesagt, wenn sie durch die Gruppenphase kommen, dann könnten sie so als Geheimfavorit reingehen mit ein bisschen Losglück. Es wurde dann leider nichts, sind in der Gruppenphase ausgeschieden, aber knapp eben. Und mit 4 Punkten der Ego, die 2-platzierten Polen, die hatten auch 4 Punkte, aber hatten halt den direkten Vergleich gewonnen eben gegen Big, deswegen mussten die dann nach Hause fahren. Und unter anderem in der Gruppe dann auch noch der spätere Sieger von Fnatic, das sind ein paar Schweden, die aber auch vornherein als ja, Favoriten wirklich galten, hatten das letzte große Turnier gerade so 2 Wochen vorher erst gewonnen gehabt. Und die haben sich dann am Ende eben auch im Finale gegen Space Soldiers, das aus der Türkei, durchgesetzt. Was so ein bisschen überraschend war, dass die sich durchgeschlagen haben bis ins Finale, unter anderem im Halbfinale dann eben die Favoriten von Team Russia 2-0 ganz glatt geschlagen gehabt. Und das Finale war auf jeden Fall sehr, sehr spannend in dem Moment dann. Counter-Strike ist immer so, jedes Team darf sich halt eine Karte aussuchen, auf der gespielt wird. Da gibt es halt unterschiedliche. Und beide Teams haben ihre Karten ganz souverän gewonnen gehabt. Dann gab es halt quasi die Entscheidungskarte, eine dritte Karte oder Map, wie es halt normalerweise im Counter-Strike im Englischen genannt wird. Und da sah es eigentlich lange Zeit danach aus, als wenn Space Soldiers überraschenderweise den Sieg holen könnte. Man spielt immer so ein Best of 30, also 30 Runden, 16, also wer zuerst 16 hat, 16 Gewinnrunden, der ist dann eben durch. Und die Space Soldiers, die hatten schon 14 und haben dann aber leider 9 Runden in Folge verloren. Und was heißt leider, die Türken hatten sehr gut gespielt eben, aber die Schweden von Fnatic sind einfach noch eine ganze Klasse besser, waren vor ein paar Jahren auch das beste Team der Welt. Und sind so langsam wieder am Kommen, genau in diesen Schritt hin, haben sich damit auch in der Weltrangliste auf Platz 3 verbessert, vorbei an die hohen Favoriten, die wir vorher kurz mal letzte Woche angesprochen hatten von SK, die Brasilianer. Die sind jetzt nur noch 5. in der Weltrangliste nach dem frühen Aus. Und Fnatic, ja, muss man doch sagen, am Ende verdient eben hier die Trophäe geholt, haben sie vielleicht nicht das ganze Turnier ja, zu doll angestrengt, aber am Ende sind sie eben doch momentan eins der besten Teams der Welt.
Diese Maps, aus denen man sich auswählen kann, wo man spielen möchte, sind das Karten, Landkarten, die schon den Mannschaften bekannt sind, auf denen sie vielleicht auch vorher schon trainiert hatten? Oder ist das was, was vielleicht komplett neu aus ihnen vorgesetzt wird?
Nee, das sind ganz normale Standardkarten, sag ich jetzt mal. Welten, die erschaffen wurden eben, die jedes Team kennt, die jedes Team trainiert und da hat jedes Team so seine eigenen Favoriten, wo sie halt wirklich gut drauf sind. Dann gibt's am Anfang vor dem Spiel quasi immer noch so diese Pick-and-Bun-Zyklus, sag ich jetzt mal. Also man, jedes Team darf halt bestimmte Karten wegsperren, weil sie die vielleicht nicht so gut können oder weil sie wissen, der Gegner ist eindeutig besser auf dieser Karte. Und dann pickt man eben seine Lieblingskarten, wo man denkt, von wegen, ja, könnten wir jetzt die Gegner auf jeden Fall überraschen, da sind wir besser. Und ist so am Anfang noch so ein ganz kleiner ja, Psychokrieg, sag ich jetzt mal, bevor es überhaupt richtig losgeht, um den Gegner halt quasi auf die Probe zu stellen, haben sich für diese Karte gut vorbereitet, kennen die dort alle Tricks, die man halt anwenden muss oder anwenden kann, oder sind wir vielleicht doch einfach viel, viel besser auf der Karte.
Was sind das für Schwierigkeiten, die auf solchen Karten da den Teams dann Probleme oder eben auch keine Probleme machen könnten? Was würdest du da nennen für alle, die das vielleicht nicht kennen?
Man muss zum Beispiel bestimmte Sounds auf der Karte kennen. Also nicht jeder Untergrund macht einen anderen Sound, wenn man seinen Kopfhörer eben auf hat. Da muss man wissen, okay, der läuft jetzt gerade da lang, der läuft jetzt gerade da lang. Es gibt ja auch verschiedene Ebenen, mal etwas höher, mal etwas niedriger, dass man hören kann, okay, da ist jetzt, befindet sich jetzt gerade ein Gegner eben. Verschiedene Blickwinkel muss man auf jeden Fall drauf haben. Man muss immer wieder die Position noch tauschen, um den Gegner halt, ja, auf Trab zu halten, weil wenn man immer nur die gleiche Position einnimmt auf einer Karte, um zu verteidigen, dann weiß der Gegner natürlich auf Dauer, dass man dort wartet. Deswegen muss man da variabel sein. Und so muss man dann eben auch versuchen mit dem Equipment. Also man kann halt noch verschiedene, ja, Granaten kaufen im Spiel. Klingt jetzt ein bisschen hart, Granaten, aber zum Beispiel eine Raubgranate, mit der man eben die Sicht blockiert für den Gegner. Und die muss man dann wirklich auch punktgenau werfen können, um wirklich alle kleinen Winkel abzudecken, dass der Gegner halt jetzt nicht sieht, was man als nächstes vorhat. Kann man auch ganz gut ausnutzen, dann eben um anzutäuschen, und dann geht man vielleicht doch woanders hin, aber der Gegner wartet die ganze Zeit dahinter. Ist wirklich sehr, sehr viel Strategie in diesem Spiel, ist nicht nur blindes Geballer, um das jetzt mal so zu sagen.
Und es werden auch alle Sinne involviert, nicht nur der Tast- und Fühlsinn auf der Tastatur oder eben auf der Maus oder was man eben als Eingabegerät verwendet, sondern eben auch Gehör und ja, Auge sowieso.
Auf jeden Fall. Also gehört noch ein bisschen mehr dazu, als nur gute Reaktion zu haben.
Also so sieht's dann beim Counter-Strike aus. Es wurde aber bei diesen World Electronic Sports Games noch andere, ja, wurden andere Spiele noch mit in die Verlosung genommen. Es wurden auch noch Meister in anderen Disziplinen ermittelt. Was wurde da noch gespielt?
Zum einen wurde noch Dota 2 gespielt, ein Echtzeit-Strategiespiel, oder ja, also man nennt es MOBA, wo man halt gegenseitig die Base attackt, deswegen Bar, wo auch fünf Spieler gegeneinander spielen eben. Jeder pickt sich einen Helden aus oder wird eben zugelost von seinem Team-Captain, da hat sich Team Washia am Ende durchgesetzt gegen Pain Gaming und auf Platz 3 die Griechen von Team Hellas. Dazu kam noch StarCraft 2, ein richtiges Strategiespiel, auch Echtzeit, aber halt wirklich Strategie, Basis aufbauen, Gegner attackieren, wie man das vielleicht von, ich sag jetzt mal, übertriebenerweise von Siedler oder so kennt, wo man eben so ganz normal seine Basis aufbaut, errichtet und dann eben die benachbarten Länder angreift. Ist alles ein bisschen schneller bei StarCraft, spielt auch im Universum, und da hat sich der Koreaner Maru durchgesetzt. Und Hearthstone, ein Online-Kartenspiel, dort wurde der Champion dann ausgelost in einem Best-of-Seven-Format, also wirklich 7 Runden ging das Ganze. Und Fujitora hat sich dort durchgesetzt, auch ein, müsste ich jetzt lügen, wo der jetzt herkommt, ich glaube, Spanier ist er.
Auf jeden Fall, der hat sich dann am Ende den Titel dort gesichert. Wie geht's weiter im E-Sports? Was sind die nächsten großen Termine, die man sich merken sollte?
Ich glaube, momentan, also es gibt immer einige Turniere, die man sich gerne angucken kann. Momentan ist, glaube ich, aber erstmal 1-2 Wochen auf jeden Fall Ruhe. Nächstes großes, ganz große Turnier wären dann die Intel Extreme Masters in Sydney. Und ungefähr in 1,5 Monaten. Vorher finden aber auch noch eine DreamHack Masters in Marseille in Frankreich statt. Dazu werden dann Teams eingeladen. Aber so das ganz große nächste wären die Intel Extreme Masters, was auch immer ganz gerne so als Weltmeisterschaft betitelt wird, die Intel Extreme Masters, weil es sie halt wirklich schon seit gefühlt 20 Jahren gibt. Aber diesen Titel Weltmeisterschaft an sich gibt es im E-Sports so nicht. Aber es treffen auf jeden Fall die besten Teams der Welt dort wieder aufeinander.
Also, große Dinge werfen ihre Schatten voraus. Wenn du jetzt mal nochmal zusammenfasst und sagst, wie körperlich und psychisch belastend ist so ein Wettkampf? Wie viel Pause braucht man danach? Weil du sagst, jetzt geht's in 1,5 Monaten mit dem nächsten Highlight erst weiter, vorher ein paar kleinere Sachen. Aber wie lange muss man sich erholen nach so einem Event?
Sollte man nicht unterschätzen. Also, klar, weil die Teams in vielen Wettbewerben drin sind, ist eben, wie gesagt, nicht so wie beim Fußball, dass es gibt die Bundesliga und die Champions League, vielleicht auch Nationalmannschaft dazu, sondern die vertreten oder sind halt wirklich in jeglichen anbietenden Ligen und sonst irgendwas vertreten, wollen natürlich bei allen Turnieren mit dabei sein, um das Preisgeld abzusahen. Kann es halt schon mal vorkommen, dass dann nach Beendigung eines Turniers direkt halt wieder die nächsten Qualifikationsspieler anstehen. Die sind dann meist aber online, also das Team ist dann entweder jeder für sich zu Hause oder in einem Teamcamp, in einem Teamhaus eben anwesend, wo die zusammen unterkommen. Und man sollte sich schon auf jeden Fall dann ein bisschen erholen. Gerade die Flugstrapazen sind halt teils sehr, sehr anstrengend, wenn man den einen Tag irgendwie noch in Atlanta spielt, wie am Anfang des Jahres, und dann aber am nächsten Wochenende schon wieder in Kiew zu sein. Das sollte man halt nicht unterschätzen. Das braucht man auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhe für, damit der Kopf dann natürlich auch wirklich funktioniert und der Körper dann so oder so.
Also, dann sind wir gespannt auf die nächsten Highlights in Sachen E-Sports. Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten hier bei uns auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Philipp Langheinrich für seine E-Sports-Expertise.
Sehr gerne.
Und an euch noch der Hinweis, 4.4. gibt's Live-Handball hier auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Das DHB-Handball-Länderspiel in Leipzig auf meinsportradio.de. Live. Die deutsche Handballnationalmannschaft gegen Serbien. Am 4. April ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.